Guten Abend und willkommen zur heutigen Bürgerfunkstunde. Mein Name ist Christian Nehle und ich möchte heute die Entwicklung von der Selbstversorgungs- zu Fremdversorgungsgesellschaft behandeln. Dazu ist bei mir im Studio zu Gast Frau Dr. Ute Fischer von der Technischen Universität Dortmund. Guten Abend, Frau Dr. Ute Fischer.
Guten Abend, Herr Nehle.
Frau Dr. Fischer, sagen Sie noch kurz was zu der Schwerpunktarbeit von Ihnen an der Uni Dortmund.
Ja, ich bin im Bereich der Arbeitssoziologie beschäftigt. Wir gehören zur Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und ich beschäftige mich mit Themen der Veränderung von Arbeit, Arbeitsabläufen, der Bedeutung von Arbeit für das Leben der einzelnen Menschen.
Im Prozess der Arbeit, in der Arbeitsentwicklung, da gibt es noch einen Wandlungsprozess von Arbeit an der Materie und Kulturarbeit. Und soweit wie ich das durchleuchtet habe bis jetzt, ist es bei der Arbeit an der Materie ja so, dass es da einen Rationalisierungsaspekt in unserer Gesellschaft gibt, der im öffentlichen Bild auch viel negativ erlebt wird. Und bei der Kulturarbeit ist es eine größtmögliche Verschwendung vonnöten, weil menschliche Zuwendung da Mitmenschen zuteil wird. Und das wird häufig in unserer Gesellschaft nur als Kostenpunkt oder Nichtbezahlbarkeit mittlerweile erlebt. Ist das auch Teil Ihrer Arbeit?
Ja, wir beschäftigen uns mit all diesen Branchen. Also Sie sprechen im Prinzip den Unterschied an zwischen der industriellen Arbeit, die rationalisierbar ist, wo Produkte und Waren hergestellt werden. Und dem, was Sie Kulturarbeit jetzt nennen, ist die Arbeit am Menschen. Also das sind zum Beispiel auch personenbezogene Dienstleistungen, soziologisch gesprochen. Darunter fallen all die Branchen, die wir kennen, ja, aus der Pflege, Alten- oder Krankenpflege etwa, ein neues Forschungsprojekt von uns gerade. Oder auch der Verkaufsberuf und solche personenbezogenen Dienstleistungen.
Vor dem Hintergrund Ihres Arbeitsschwerpunktes und auch nochmal anknüpfend an das Thema der Sendung von der Selbstversorgungs- zur Fremdversorgungsgesellschaft, wie würden Sie Selbstversorgung charakterisieren?
Unter Selbstversorgung versteht man eine Gesellschaftsform, in der die arbeitenden Menschen vor allem für ihren Bedarf arbeiten. Also die Bauern, die Ware anbauen, um sie dann auf den Märkten anzubieten, gegen Leistungen von Handwerkern, die im Tausch gegen die angebotenen Waren ihre Leistungen erbringen. So würde man die Selbstversorgungsgesellschaft wahrscheinlich bezeichnen.
Selbstversorgung bezeichnet eine autonome, also von anderen Personen oder Institutionen unabhängige Lebensführung. Das ist nochmal so der Rückgriff auf den Titel der Sendung der Selbstversorgungsgesellschaft und um den Bogen komplett zu spannen, die versucht, den Wandel von der Selbstversorgungs- zur Fremdversorgungsgesellschaft zu zeichnen. Was, Frau Fischer, würden Sie da sagen, im Kontrast zur der Selbstversorgungsgesellschaft, ist die Fremdversorgungsgesellschaft, in der wir ja heute leben?
Ja, wir haben spätestens seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ja immer mehr mit großen Unternehmen zu tun, die ein enormes Wachstum an Waren produzieren. Und zwar so viel, dass der einzelne Mensch das sowieso gar nicht konsumieren kann, was er herstellt, sondern die sind ja für einen Markt produziert, auf dem dann Konsumenten auftreten, um die Produkte zu kaufen. Und insofern kann man sich das so vorstellen, dass ein jeder seinen Teil beiträgt durch seine Arbeit für die anderen, die von diesem Teil eben die Produkte, die hergestellt worden sind, konsumieren können. Man meint damit im Prinzip, dass wir alle voneinander und unseren Leistungen abhängen, weil keiner heute mehr all die Produkte herstellen kann, die er in seinem eigenen Leben braucht.
Nun ist es ja so, dass man sowohl in der Selbstversorgungsgesellschaft als auch in der Fremdversorgungsgesellschaft ein Einkommen hat. Wo liegt der Unterschied in den beiden Einkommensarten?
Vorhin haben wir ja gesagt, Selbstversorgungsgesellschaft nehmen wir jetzt mal so als Begriff für eine Gesellschaftsform, wo wir fast noch mit Tauschverhältnissen zu tun haben. Also wo ich nicht entlohnt werde, sondern meine Produkte, die ich anbieten kann, gegen das nehme, was ein anderer mir anbietet. Und später entwickelten sich dann Formen des Einkommens, die wir heute kennen, also das bezahlte Gehalt oder den Lohn, den wir für ein Quantum an Arbeit bekommen, was wir unserem Arbeitgeber verrichten. Also diese Form des Einkommens ist eigentlich die bekannteste. Wir haben aber natürlich noch weitere Formen von Einkommen. Also denken wir an Mieterträge, Zinserträge, Kapitalerträge und weitere Formen, die eine Rolle spielen, in dem, was uns für unser Leben zur Verfügung steht.
Also ist in diesem Gesellschaftswandel, den wir vollzogen haben oder immer noch im Begriff sind, auch zu vollziehen, auch das Einkommen von einem eher eingeschränkten Begriff, also von nämlich Naturalien, von denen ich mich dann auch selber ernährt habe früher, zum Beispiel als Bauer, immer weiter differenziert worden?
Ja, es wird auch im Prinzip abstrakter. Also ich gehe morgens in die Firma, arbeite dort meine 8 Stunden und erhalte am Ende des Monats für die geleistete Arbeit meinen Lohn. Das ist insofern abstrakt, als man ja nicht mehr für die einzelnen Verrichtungen bezahlt wird oder das einzelne Produkt, was man erstellt, sondern wir kriegen eben alle einen Anteil von Geld gemäß unseres Arbeitsvertrages für unsere Arbeit. Und mit dem Geld können wir dann wieder disponieren. Also wir gehen dann los und kaufen die Produkte oder Dienste ein, die wir für unser Leben benötigen.
Also wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf, ist es in der Selbstversorgungsgesellschaft so, dass ich mein Einkommen direkt aus meiner Arbeit beziehe und dass ich in der Fremdversorgungsgesellschaft zwar auch mein Einkommen direkt von meiner Arbeit beziehe, es aber nicht mehr direkt konsumieren kann, weil ich ja Geld nicht essen kann, sondern ich kann es halt nur eintauschen für Güter oder auch Dienstleistungen, die mir dann andere Güter wieder zur Verfügung stellen.
Genau. Dadurch, dass wir mit dem Geld ein abstraktes Medium geschaffen haben, können wir damit dann ganz anders disponieren.
Nochmal kurz zusammenfassend für die Hörerinnen und Hörer, die sich auch gerade erst dazugeschaltet haben. Wir sind heute beim Bürgerfunk mit dem Titel Von der Selbstversorgungs- zur Fremdversorgungsgesellschaft. Und ich fasse nochmal unser bisheriges Ergebnis zusammen. Während ich in der Selbstversorgung mein Einkommen hauptsächlich selbst erwirtschafte, bin ich im Gegensatz dazu in der Fremdversorgung von anderen vollkommen abhängig für den Erhalt meines Einkommens. Gleichzeitig sind natürlich auch andere bruchstückhaft von mir abhängig. Der Siegeszug der Fremdversorgung ist durch die Maschinisierung der Produktion möglich gemacht worden. Die Menschen waren, geschichtlich gesehen, plötzlich frei von vielen Arbeiten, weil diese müheloser und produktiver erledigt werden konnten. Die ständige Produktionsautomatisierung setzt sich natürlich auch heute noch fort. Man denke nur an die Computerisierung. Die große Chance besteht heute kulturell darin, dass der Einzelne sich stärker nach seinen individuellen Interessen und Möglichkeiten richten kann und dass die Leben der Bürgerinnen und Bürger in unserem Staat nicht mehr von der Einkommenserwirtschaftung zwecks des reinen Überlebens dominiert wird. Zu diesem Thema ist bei mir im Studio zu Gast Frau Dr. Ute Fischer von der Technischen Universität Dortmund. Frau Fischer, der Satz, ich lebe von meinem Einkommen, was sagt er Ihnen über unseren gegenwärtigen Gesellschaftsstand?
Ja, vom Einkommen kann man ja nicht leben. Wir hatten es gerade im ersten Teil der Sendung schon mal auf den Punkt gebracht, Geld kann man nicht essen. Insofern gibt uns der Satz Anlass, noch mal einmal innezuhalten und zu überlegen, wovon wir eigentlich leben können, wenn es das Geld nun nicht ist. Also wir leben natürlich von der Leistung anderer Menschen, die Dinge produzieren, die ich persönlich gar nicht herstellen kann, die ich aber brauche, um ein Leben zu führen, in dem ich mich wohlfühle. Also ob es materielle Güter sind zum Beispiel, ich fahre ein Auto, ich sehe Fernsehen oder ob es das Dach über meinem Kopf ist, ob es die Bildung ist, die uns der Staat ermöglicht, weil er Schulen finanziert, die uns Professoren ermöglichen, weil sie uns Lehre darbieten an der Universität. All diese Dinge sind nur möglich, weil alle gemeinsam ihr Schärflein zum Ganzen beitragen. Also ich lebe nicht von meinem Einkommen, sondern eigentlich lebe ich von dem Einsatz und der Arbeit anderer Menschen.
Wenn man jetzt das Thema der Sendung von der Selbstversorgungs- zu Fremdversorgungsgesellschaft mit dem, was Sie gerade gesagt haben, auch abgleicht, dann stellt man ja fest, dass das eigentlich gar kein abstraktes soziologisches Thema ist, sondern dass es etwas ist, das ich in meiner täglichen Lebenswirklichkeit auch gespiegelt sehen kann und dadurch auch Vorteile für mein tägliches Leben ziehen kann, weil es ja offensichtlich mein Verhältnis zu meinem Einkommen verändert und auch zu der Tätigkeit meiner Mitmenschen.
Diese Erkenntnisse, die wir in der Arbeitssoziologie hervorbringen, die sind natürlich sehr nah dran an unserem täglichen Leben. Also die betreffen ja nicht nur die Arbeitsprozesse in Unternehmen, sondern die betreffen eben auch unsere Haltung zur Arbeit, unsere Sicht auf die Welt, was ist uns wichtig im Leben. Insofern sind die immer sehr nah dran an dem, wie wir durch die Welt gehen und haben oft auch einen praktischen Nutzen. Und in dem, was Sie gerade geschildert haben, wie sich durch Rationalisierung auch das Arbeiten verändert hat, könnten wir ja zum Beispiel jubilieren darüber, dass wir viele Arbeiten, die sehr körperlich belastend sind, nicht mehr machen müssen, weil durch die Maschinisierung uns Roboter zum Beispiel im Automobilbau über Kopfarbeit abnehmen. Das ist ja ein Grund zur Freude. Und jetzt erkennen wir aber ein Phänomen, das uns stutzig macht an dieser Stelle, nämlich, dass wir das gerade auch fürchten, wenn Maschinen uns die Arbeit abnehmen. Aber warum fürchten wir das? Weil natürlich Arbeitsplätze dranhängen. Wir denken sofort an die Krise von Opel, hier in der Region ein großes Thema. Aber unter welchen Bedingungen ist das denn eigentlich ein Problem? Gerade habe ich gesagt, man könnte sich doch darüber freuen, dass die Arbeit durch Maschinen verrichtet wird. Und ein Problem ist sie nur dann, wenn wir darüber nachdenken, wo kriegen denn dann aber die Leute das Einkommen her, das sie zum Leben brauchen, die vorher die Autos produziert haben.
Also würden Sie auch die Maschinisierung der Arbeit auch als einen der bedeutendsten Schritte zur Fremdversorgungsgesellschaft sehen?
Ja, durch die Maschinisierung wird uns vieles möglich und es wird uns viel geschenkt. Ich denke zum Beispiel an die Zeit, die wir in unserem Leben mit anderen Dingen verbringen können als mit der Produktion von materiellen Gütern. Und die Zeit, die wir dadurch gewonnen haben, kann man nun in andere Tätigkeiten stecken, seien es ehrenamtliche oder seien es Tätigkeiten, die sich nicht so rechnen wie die Produktion industrieller Güter. Also wir haben ja immer das Problem, etwa im Bereich der Pflegeberufe oder der künstlerischen Berufe, dass die nicht effizient sind in dem Sinne einer Produktion eines Industrieproduktes. Und deswegen kann man mit denen schlecht Geld verdienen. Und das macht die Berufe zum Beispiel in der Pflege oder im Bereich von Bildung und Kultur erstmal teuer für die Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass ja ein Großteil der Waren, die wir hier zur Verfügung haben, durch Maschinen produziert wird und wir nur noch wenig Arbeitskräfte brauchen, dann sind die doch frei, um die notwendigen anderen Tätigkeiten zu übernehmen. Insofern ist es ein Riesengewinn, den wir gestalten können und natürlich auch müssen.
Das schließt jetzt auch sehr schön einen ersten wichtigen Kernpunkt unseres Themas heute Abend, nämlich dass die Arbeit an der Materie immer wieder Rationalisierungsaspekte erlebt hat und dass uns dadurch auch viele Arbeiten, die körperlich schwer sind, abgenommen wurden und dass es ja eigentlich was Positives ist, dass wir uns davon immer mehr befreien konnten, weil wir dadurch kulturell und auch als Menschen immer weiter aufblühen konnten und Persönlichkeitsentwicklung damit vortreiben konnten und dass das Leben heute eben viel variationsreicher ist, als es noch vor 100, 150 Jahren war, was ja geschichtlich gesehen eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum ist. Frau Dr. Fischer, Sie hielten mal ein Seminar mit dem Titel Autonomie durch Gemeinschaft. Das klingt ja zunächst erstmal widersprüchlich, weil Autonomie ist ja im klassischen Sinn etwas, das mich nur mit mir lässt und nicht in einer Gemeinschaft. Jetzt scheint es ja aber so zu sein, dass ich gerade durch die Gemeinschaft immer mehr Freiheiten erlange, weil immer mehr Menschen immer mehr Teilarbeiten abnehmen in einer immer tiefer werdenden Spezialisierung. Würden Sie das auch so charakterisieren?
Ja, die Autonomie durch Gemeinschaft meint eigentlich noch mehr. Sie sprechen den Aspekt der Arbeitsteilung an. Das ist, wenn man Gesellschaft sieht als eine Ansammlung einzelner Individuen, die miteinander etwas herstellen oder miteinander die Lebensbedingungen gestalten, ist das ein Teil davon. Aber das meint eigentlich noch mehr. Autonomie verstehe ich als nicht als Unabhängigkeit von anderen, sondern als Möglichkeit, nach eigenen Vorstellungen das Leben zu gestalten. Und das ist nur möglich, wenn die uns umgebende Gemeinschaft, sagen wir mal den deutschen Staat, wenn der funktioniert. Wenn also die Gesellschaft in sich einen Zusammenhalt hat. Das ist der Boden, auf dem sich dann der Einzelne entfalten kann in seinen Interessen und seinen Neigungen, seinen Wünschen und seiner ganzen Tatkraft.
Also wenn man unter dem Aspekt von Autonomie und von Freiheit mehr versteht als einfach nur die animalische Freiheit und vielleicht nackt durch den Dschungel zu rennen und Autonomie und Freiheit auch als in einem Kulturrahmen anerkennt, dann muss man Autonomie durch Gemeinschaft als Schlagbegriff so stehen lassen.
Ja, weil das eine ohne das andere nicht geht. Wir brauchen, um Freiheit des Einzelnen zu haben, brauchen wir eine funktionierende Gemeinschaft.
Willkommen zurück zum Bürgerfunk. Wir haben heute das Thema von der Selbstversorgungs- zur Fremdversorgungsgesellschaft und haben bisher herausgearbeitet, wie dieser Wandlungsprozess bisher vonstatten ging und in welchem Status quo wir uns heute befinden, inklusive gesellschaftlicher Probleme. Nun, welche Konsequenzen oder welche Verbesserungen oder welche kulturelle Angleichung an die technischen Möglichkeiten haben wir heute? So wie ich das bisher anhand meines Studiogastes, Frau Dr. Ute Fischer von der Uni Dortmund nachvollziehen konnte, ist es so, dass zur Entfaltung der eigenen Initiative in unserer heutigen Gesellschaft der voraussetzungslose Erhalt eines grundlegenden Einkommens sehr förderlich ist, welches durch den Staat, also unsere Gemeinschaft als Bürgerinnen und Bürger, zur Verfügung gestellt werden sollte. Denn der Erhalt eines Einkommens heute ermöglicht überhaupt die Arbeit morgen. Wenn ich also heute nichts zu essen kaufen kann, habe ich natürlich keine Kraft, morgen zur Arbeit zu gehen und dann da entsprechend für meine Mitmenschen tätig zu werden. Denn ich werde heute für meine Mitmenschen tätig und nicht mehr für mich selber. Frau Dr. Fischer.
Ja, wir haben ja vorhin festgestellt, dass es eigentlich ein Grund zur Freude ist, durch Rationalisierung und Maschinisierung uns von vielen Arbeiten befreit zu haben. Das setzt einerseits sehr viele Menschen frei. Wenn man so spricht, ist das zynisch, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo der einzelne Mensch auf ein Erwerbseinkommen angewiesen ist. Jetzt sind wir aber in der Situation, dass immer weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, beziehungsweise wir einfach weniger menschliche Arbeitskraft brauchen, um all die Güter und Dienste anzubieten, die wir benötigen. Und wir stehen jetzt vor der Frage, wollen wir das begrüßen oder wollen wir uns davor fürchten, vor dieser Situation? Im Moment sind alle Parteien auf der Linie, wir müssen durch Wachstum mehr Arbeitsplätze schaffen. Das war im Bundestagswahlkampf das Thema, das ist jetzt in der Krise immer das Thema gewesen. Und ich meine, das ist die falsche Losung, um die jetzigen Probleme anzugehen. Also wir haben vorhin gesagt, wir haben einen enormen Überschuss an Gütern und Waren im Angebot. Und wir haben auf der anderen Seite Menschen, die kein Erwerbseinkommen mehr beziehen können. Wie kann man das lösen? Aus dem Überschuss der Waren, die da sind, die bilden ein Wohlstandsniveau ab, ein Reichtum der Gesellschaft, der nach einer anderen Verteilungsform verlangt. Und deswegen ist eine Idee zu sagen, damit die Menschen weiterhin arbeiten können oder, wie Sie formulieren, weiterhin ihren Aufgaben nachgehen können am nächsten Tag, brauchen die eben ein Einkommen. Und dann können die das auch tun. Also das Problem ist nicht, wir brauchen Arbeit, sondern Arbeit gibt es ja genug, Ideen gibt es auch genug, sondern das Problem ist, wir brauchen ein Einkommen. Und das hängt nicht unbedingt zusammen. Das ist eine Entscheidung, vor der wir stehen, das auch wirklich auseinanderzunehmen. Das Einkommen auf der einen Seite und die Arbeit auf der anderen.
Wenn ich unseren gesamten Gesprächsverlauf bisher nochmal dann jetzt auf eine konsequente Formel bringen würde, könnte man ja sagen, dass Einkommen nicht als Entlohnung dient, sondern als Schaffung der Möglichkeit, Leistungen zu erbringen oder auch Leistungen zu wiederholen, gerade in der Fremdversorgungsgesellschaft, in der wir jetzt leben.
Genau, das Einkommen brauchen wir, um uns zu ernähren und die Dinge möglich zu machen, für die wir eintreten wollen. Das muss eben nicht Erwerbsarbeit sein. Es gibt ja auch viele andere notwendige Arbeiten, haben wir vorhin schon erwähnt, die teilweise auch gar nicht über den Markt verkauft werden können, weil sie viel zu teuer wären und die man auch vielleicht genauso gut ehrenamtlich anbieten kann. Und für die braucht man ein Einkommen, damit man leben kann. Aber man braucht das Einkommen nicht als Lohn für diese Arbeiten. Es ist genau umgekehrt gedacht.
Wir sind heute also in der Not, einen Kulturimpuls zu entwickeln. Wir als Gemeinschaft, nicht einige wenige, um unsere Kultur an die heutigen technischen Möglichkeiten, die wir zum Glück haben, anzugleichen. Wenn wir jetzt da draußen Hörerinnen und Hörer haben, die sich gerne über dieses Thema weiter informieren wollen würden, könnten Sie da Quellen nennen?
Ja, zum Beispiel die Homepage meiner Initiative, die seit 6 Jahren nun schon für ein Grundeinkommen streitet. Das wäre unter www.freiheit-statt-vollbeschäftigung.de, www.freiheit-statt-vollbeschäftigung.de zu erreichen und viele weitere andere Initiativen auch.
Frau Dr. Fischer, ich danke Ihnen, dass Sie heute zu dieser Bürgerfunksendung anwesend sein konnten. Ich bin Christian Nehle. Mich selbst kann man unter der E-Mail-Adresse erreichen kulturimpuls@gmx.de, kulturimpuls@gmx.de, und ich darf mich von Ihnen verabschieden, Frau Dr. Fischer, und verabschiede mich auch bei den Hörerinnen und Hörern.
Auf Wiedersehen.